Ja, Jesus, und wir danken dir, dass du Gott bist. Dein Name ist Yahweh und Yahweh heißt, der war, der ist und der sein wird. Und das gilt jetzt auch gerade für jetzt. Herr, du hast die Kontrolle über unsere Gegenwart, du kennst unsere Vergangenheit und du wirst uns in die Zukunft führen. Und ich danke dir, dass du uns auch Heilung zugesagt hast, Herr, auch gerade die, die wir auch brauchen, vielleicht gerade tief für unsere Seele. Und wenn es heute auch gerade um falsche Sicherheiten geht, von denen wir manchmal auch so befreit werden müssen, da bitte ich dich da auch ganz gezielt um Heilung. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass wir jetzt hören können, wie du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Amen. Auch von meiner Seite noch ganz herzlich willkommen. Schön, wieder hier zu sein. Es ist ein Gefühl der halbe Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Letzte Woche hatten wir ein super gutes Leiterwochenende mit ungefähr 100 Leiter, die zusammenkamen. Wir hatten eine richtig gute Zeit gehabt mit guten Impulsen. Und ja, wir sind einfach auch dran, Dinge einfach zu schauen, zu verändern, gucken, wie können wir noch mehr ein Segen sein für euch in der Gemeinde und natürlich auch für die Welt. Genau. Und wir möchten jetzt auch weitermachen, da wo wir stehen geblieben sind, und zwar in unserer Heilungsserie Matthäus Kapitel 8 und 9. Und ich glaube echt aus tiefstem Herzen, das Thema ist für dich, für mich, für uns alle. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde das so faszinierend, gerade wenn wir auch denken oder wenn du denkst, das Thema ist vielleicht für irgendwelche Leute und nicht für mich. Ich bleibe da irgendwie außen vor, dass Jesus genau mit diesen drei Personengruppen anfängt, die damals völlig außen vor waren. Und das waren tatsächlich die Leprakranken, das waren die Römer und das waren die Frauen. Und genau diesen Gruppen begegnet Jesus zuerst und die erleben Heilung. Als wollte Jesus sagen, so, und jetzt hast du keine Ausrede mehr. Das Thema gilt auch für dich. Und Heilung geschieht ja auf ganz vielen Ebenen. Ja, es gibt diese innere Heilung, das habt ihr eben im Trailer gesehen, es gibt äußere Heilung. Ich möchte euch in dieser Serie auch ganz stark ermutigen, Heilung in Anspruch zu nehmen. Ja, eben kam noch jemand auf mich zu und hat gesagt, Mensch, ich habe lange, lange darum gekämpft, wirklich einfach dieses Gebet auch für Heilung in Anspruch zu nehmen, auch gerade zu den Ältesten zu gehen, sich mit Öl salben zu lassen und so weiter. Das kannst du natürlich auch im Hauskreis machen. Und ich glaube, das ist auch eine besondere Zeit, wo Jesus heilen will. Vielleicht sind es aber auch innere Dinge, die da sind. Und heute, wie gesagt, geht es um falsche Sicherheiten. Was das genau zu bedeuten hat, da gleich noch mehr. Vielleicht einfach so zur Struktur nochmal zu sagen. Martin hat vor 2 Wochen ein Thema vorgenommen. Wir haben das aus organisatorischen Gründen nicht anders machen können. Da ging es um gesundes Gottvertrauen. Und eigentlich war das die Praxisübung von dem, was wir heute hören. Ja, der ein oder andere ist vielleicht rausgegangen und hat gesagt, warum habe ich denn diese Stürme im Leben? Warum geht es mir denn so? Da ging es um die Sturmstillung. Und heute schauen wir uns die Lösung an. Ja, warum und wozu? Und dazu lesen wir den Text heute. Und zwar Matthäus Kapitel 8, ab Vers 18. Rechte Nachfolge. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Dann kam ein anderer von seinen Jüngern und sprach zu ihm: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Super, oder? Ermutigender Text heute, wo es ums Nachfolge geht. Wunderbar, folge Jesus nach und dann kriegst du mal sowas noch oben mit. Das scheint wenig Heilbares in sich zu haben, dieser Text, oder? Und sowas hier hört, was hat denn das mit Heilung zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir erst noch mal bei der Predigt vom 9. September ansetzen. Also genau, ziemlich genau vor einem Monat. Da ging es nämlich um den ersten Nachfolger. Und wie hieß der? Petrus, genau. Es war wirklich einer der Prototypen. Und das ist immer mal gut, zurückzuschauen, wo geht es denn da eigentlich drum? Und ich hatte euch damals so zwei Initialzündungen mitgegeben, die Petrus zum Nachfolger gemacht haben. Und zwar war das eine, einmal dieses Kommen, es war zweimal Kommen. Zum einen dieses Kommen finden wir in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Da sagt nämlich Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und Petrus sieht Jesus, Petrus hört das und weiß, hier ist Erlösung, ich bin dabei. Das war die erste Initialzündung. Die zweite Initialzündung kam kurz darauf. Beziehungsweise, das lesen wir in Matthäus 4. Da heißt es nämlich dann, da sagt Jesus gezielt zu Petrus, kommt, folge mir nach, ich will euch oder ich will dich zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und wir haben damals gesagt, Petrus war sicher nicht blöd, aber irgendwas treibt ihn an, alles auf eine Karte zu setzen. Und wir haben damals auch das gesehen, Petrus hatte seine Heimat verlassen, Petrus hatte seine Firma verlassen, die in bester Lage war für seine Fischerei, um in Zukunft in einer Branche tätig zu sein, von der er null Ahnung hatte. Kein Schimmer, ohne berufliche Perspektive, auch für die Kinder keine Zukunft. Ja, der elterliche Betrieb war ja im Grunde genommen die Zukunft für die Kinder gewesen. Und dann ist die halbe Familie noch krank. Wir haben dann über die Heilung der Schwiegermutter gesprochen. Alles ein bisschen schwierig. Das hört sich fast genauso mega frustrierend an, wenn es um Thema Nachfolge geht, wie diese beiden Verse, die wir hier gesehen haben. Matthäus 8, Vers 20. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Nach dem Motto, Besitz, Haus, vergiss es. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst du mit sowas gar nicht rechnen. Beziehungsweise, wenn du es hast, dann machst du irgendwas falsch. Das ist keine echte Nachfolge. Echte Nachfolge ist tough. Ja, geh mal in so ein Kloster, ja, die haben alles hinter sich gelassen. Und dann wird dann richtig gefastet und da wird, ja, da geht es richtig ab. Passt ein bisschen zu unserer Gemeindesituation, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, sage ich manchmal Leuten, guck, Jesus, dem ging es genauso. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben, die Himmels haben Nester und wir haben im Moment keine Räume. Genau wie Jesus, wunderbar. Dann Vers 22. Das zweite Ding, da kommt sogar noch ein Jünger zu ihm, der schon nachfolgt und sagt, Jesus, ich will dir folgen, wohin du immer gehst. Und dann sagt Jesus, okay, genau, er bringt ja noch diese Ausrede. Ja. Er sagt, aber lass mich zuvor noch meinen Vater beerdigen. Und dann sagt Jesus, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Was soll denn das? Vater ist gestorben, kann jemand anders beerdigen? Ja, folg du mir nach, ist doch egal. Oder? Hört sich ziemlich lieblos an. Nun, wir müssen natürlich hier sehen, es war nicht so, dass der Jünger, der Vater war gerade gestorben, er wollte auf die Beerdigung, sondern da steckte was dahinter. Das war nämlich eine Tradition, dass man gesagt hatte, bevor man irgendwas anders macht in der Zukunft, musste man erst sehen, dass der Vater, der, da gehe ich von aus, der lebt noch, dass wenn der irgendwann mal gestorben ist, dann kann ich entscheiden, wie es weitergeht. So lange muss ich noch zu Hause bleiben. Versteht ihr? Da lag diese Tradition drin. Und da sagt Jesus, Junge, das geht nicht. Eigentlich eine gute Tradition. Ja, ist ja eigentlich eine gute Tradition, für die Eltern zu sorgen und so weiter und zu sagen, ich habe hier eine Verpflichtung, ich kann hier nicht weggehen. Und Jesus scheint das einfach irgendwie kaputt zu machen, sagt, folg du mir nach und der Rest ist meine Sache so ungefähr. Ja? Wir hatten auch vor einem Monat gesagt, dass wir unseren Lebensmittelpunkt eigentlich immer ausrichten nach gewissen Kriterien, Studium, Karriere, Partnerschaft, mit dem Ziel, dass sich die Lebensqualität verbessert für uns und unser Umfeld. Ja, das war so ein bisschen das Ding gewesen, was wir uns angeschaut haben. Und dieses Lebensmotto fühlt sich etwas anders an wie das hier. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was Jesus hier sagt. Der Text lässt tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht oder vielleicht bisher ging, wenn du diesen Text gelesen hast, der hinterlässt so ein flaues Gefühl im Magen. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich wie Petrus. Matthäus 18, Vers 28 sagt Petrus zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt, was haben wir davon? Vorletzte Woche schrieb mir ein Missionar, ich habe alles dran gehängt, Geld, Karriere, einige Jahre meines Lebens. Ich bin in die Mission gegangen und was ist jetzt übrig geblieben? Ich bin wieder zu Hause, weil vieles nicht so geklappt hat und kann bei Null anfangen. Ja? Und vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe so viel investiert für Gott. Ja, und was ist denn übrig geblieben davon? Das mal so als Einleitung zu den Versen hier. Und jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Ich habe bewusst so ein bisschen düsteres Bild aufgezeigt, weil genau dahinter die Vermutung steckt, dass das ja so eine Sache ist mit Nachfolge. Und das kommt häufig daher, und da bin ich eigentlich bei meinem Leben, bei meiner Kindheit, und vielleicht sind auch einige hier, die das ähnlich erlebt haben, aus ihrer Kindheit heraus. Und zwar so zwei Punkte. Das eine war bei mir, jawohl, Glaube ist wichtig. Das wusste ich als Kind schon. Sonntagsschule, das habe ich irgendwie schon in die Muttermilch reingekriegt. Glaube ist wichtig, gehört dazu. Ich hatte nie Zweifel, dass es Gott nicht gibt. Ich hatte auch nie Zweifel, dass ich mich nicht bekehren muss. Ich habe mich so früh schon bekehrt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das war. Aber auf der anderen Seite war das für mich, hat das so wenig mit der Realität des Lebens zu tun gehabt. Und ich wusste irgendwie immer, das ist Glaube. Jawohl, das muss ich haben, das brauche ich, Vergebung der Sünden und so weiter und so fort. Gehört alles dazu, Bibel lesen, dieses ganze Programm. Aber ich wusste gleichzeitig schon als Kind, dass ich mich im echten Leben selbst um die Dinge kümmern muss, sonst funktioniert es nicht. Das hatte ich auch drin gehabt. Das war das eine. Das andere, was ich auch als Kind schon völlig drin hatte, war, besonders als ich so Teenager wurde, wenn ich zu sehr auf diese Gottkarte setze, ich sag's mal so ausgedrückt, ja, dann werde ich auch so komisch wie diese Predigerschnarchnase da vorne. Das war immer so das Ding, ja. Ich wollte nicht so werden oder wie die Missionare, die ab und zu dann vorbeikommen, ihre Lichtbildervorträge gehalten haben. Ja, und ich denke, boah, dann werde ich auch so enden. Das, Herr, das will ich nicht. Dann haben sie immer ihre Schlangenhäute ausgebreitet und wie schlimm das ist. Und ich habe gesagt, Gott, nein. Und ich habe immer diese Reserve gehabt. Ich habe gesagt, ja Gott, ich will dir dienen, aber immer diese Angst, wenn ich Gott zu viel gebe, dann kommt irgendwas Komisches bei heraus. Und zum einen bin ich sowas von froh, dass Gott mich aus diesen zwei Dingen rausgeholt hat, komplett rausgeholt hat. Zum anderen weiß ich auch, dass diese Kindheitserinnerungen vielleicht auch bei dir irgendwie sowas ausgelöst haben und so etwas gesetzt haben ins Leben, dass sich darauf irgendwo auch dein Glaube ausgebildet hat. Und ich glaube, dass aufgrund dieser falschen Annahmen binden wir uns an Sicherheiten, genau wie Menschen ohne Gott. Das volle Programm mit allem drum und dran, ich werde es doch gleich noch sagen, was ja nicht verkehrt ist, aber. Und deshalb lautet dieses Thema heute Heilung von falschen Sicherheiten. Wie gesagt, um das vorwegzunehmen, Sicherheiten an sich sind gut. Wir haben so einen Hammerstaat, in dem wir leben. Ist euch das bewusst? Ich kann es fast nicht mehr hören, wenn nur gemeckert wird, auch in Sendungen und Merkel muss weg und. Dieses ganze Zeugs. Und wir leben in einem dermaßen Wohlstandsstaat. Uns geht es dermaßen gut. Wir haben ein dermaßen tolles Sozialsystem. Und uns ist das gar nicht mehr so richtig bewusst. Und das ist gut, das ist ein Segen. Wir sind total gesegnet. Wir leben in einem Breitengrad, wo es so viel gibt, wenn du siehst, Unwetter, Trockenheiten und so weiter. Und wir durften ein ganz klein wenig ja davon mitbekommen dieses Jahr, was das bedeutet, wenn es nicht regnet. Es gibt ja Leute, die meinen heute noch, es müsste von April bis Oktober nur Sonnenschein geben. Wie wunderbar wäre das. Aber selbst diese Leute haben dieses Jahr gesagt, wann regnet es endlich? Heute haben wir Erntedankfest. Ja? Wir haben keinen Korb hier stehen und so. Vielleicht kommt das nächstes Jahr noch. Aber einfach das sich mal vor Augen zu führen, wir leben in so einem dermaßen Segen. Aber das gibt einem ja auch so ein Stück weit Sicherheit, dass wir wissen, es gehört einfach dazu. Ich fühle mich wohl hier. Das ist gut. Oder wenn ich die tollen Jobs sehe, die viele von euch haben. Und auch den sozialen Stand, in dem viele auch drin sind. Nicht jeder. Es gibt hier auch einige, die haben wirklich überhaupt nichts. Ja? Die finanziellen Möglichkeiten. Da spreche ich hier nicht gegen. Ich sage jetzt nicht, das ist alles vom Teufel. Ja? Das müsst ihr alles wegnehmen. Darum geht es nicht. Es geht nur, ich sag mal, um den Grip, um den Griff, um, wie sagt man das im Deutschen? Ja, wenn ich was ganz festhalte, zu festhalte. Da gibt es eine ganz interessante Illustration. Wisst ihr, wie man damals zumindest in Afrika oder so Affen gefangen hat? Schon mal gehört? Mit Salz. Geht vielleicht auch, kenne ich nicht so. Auf jeden Fall habe ich da mal nachgeschaut. Man hat Kokosnüsse genommen, hat die festgebunden irgendwie und hat da ein kleines Loch reingemacht, dass gerade die Faust eines Affen da reinpasst. Und dann hat man eine Banane da reingeschoben. Und dann kam der Affe und Affe sind verrückt nach Bananen. Ich weiß das noch von Uschi. Wir hatten damals einen Hausaffen gehabt in Afrika, einen Hausschimpansen. Der hat immer erst die Banane gegessen und dann die Schale. Und der Affe fasst in die Kokosnuss rein, greift die Banane, ja, das ist jetzt die Banane hier, und will natürlich die Banane rausziehen, es geht aber nicht. Und dann kannst du den Affen fangen, er lässt die Banane nicht los. Er will die Banane haben. Und so hat man halt eben Affen gefangen. Ja. Was hat das mit unserem Text zu tun? Die Illustration finden wir dazu im Lukas 18, Kapitel 18. Das dürft ihr mal aufschlagen. In Lukas 18, Vers 18, da ist die Geschichte von einem jungen, reichen Mann. Und da wird uns erzählt, er kommt zu Jesus und er sagt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und dann antwortet Jesus ihm, du musst die Gebote halten, und dann zählt er die auf. Und dann sagt dieser junge Mann zu Jesus, dies habe ich alle befolgt von meiner Jugend an. Wow. Und in Markus 10, Vers 27 haben wir da noch die Ergänzung. Dann steht da noch, dass Jesus das richtig gut fand. Und dann heißt es sogar, und Jesus gewann ihn sehr lieb. Und man denkt, wow, wie cool ist das? Und jetzt kommt das ganz komisch an der Geschichte. Dann sagt Jesus im Vers 22, als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, wow, du bist so ein super Typ. Ich wünschte, es gäbe noch mehr von deiner Sorte. Nein, das heißt, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wieder so ein Ding. Was soll denn das jetzt? Das Erste, was man dadurch denkt, ist, wie gemein. Dieser Mann hat alles richtig gemacht. Er hat alles getan, wie es vielleicht sonst keinen gab. Und Jesus sagt, aber eins fehlte noch, du bist reich. Da haben viele eine Theologie drauf aufgebaut. Ja? Wenn du reich bist, und das sind wir irgendwie die meisten von uns alle, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Nein, die Auslegung dazu, es heißt übrigens dann, er zog betrübt von dann. Als er dies aber hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich und ging weg. Die Auslegung zu dieser Geschichte ist die Banane. Das ist der Punkt. Die Banane. Ja? Denn Jesus, es war nicht der Reichtum. Jesus weiß, warum auch immer, dieser Typ hat eigentlich alles richtig gemacht, aber er hatte ein Problem. Er hatte einen Griff, er hatte diese Banane hier und die hatte ihn nicht in der Freiheit leben lassen. Ja? Er hatte wie dieser Affe die Banane gegriffen und er war nicht wirklich frei, weil er an seiner Kohle, an seinem Besitz, an seinem Reichtum klebte. Und das erkennt Jesus und sagt, wunderbar, aber du hast ein kleines Problem. Ja? Und das war die vermeintliche Sicherheit, in der er drin lebte. Also, die Anwendung ist die Abhängigkeit von einem System, das Stützen auf falsche Hintergründe. Es geht nicht hier bei dieser Geschichte darum, du darfst nichts besitzen. Im Gegenteil, da heißt es nämlich dann ein paar Verse weiter, Im Lukas, ich glaube, das ist der Vers 28, das sagt nämlich Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältigst empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitaltern das ewige Leben. Wie gesagt, es geht in diesem Text halt nicht darum, okay, du musst alles verkaufen, was du hast, dann bist du ein guter Christ. Nein, Jesus sagt sogar: Gott lässt sich nicht lumpen. Ja. Und viele von uns haben das ja erlebt. Materiellen Segen. Gott will uns nicht melken, ja, oder platt machen. Das hat dieser Text, der sagt das nicht aus. Als wir vor 20 Jahren nach Stuttgart kamen, ohne Job, ohne Geld, ohne Sicherheit, Gott hat sich nicht lumpen lassen. Ja, wir schauen jetzt zurück nach 20 Jahren und sehen, boah, das ist ja der Hammer. Er meint es gut mit uns. Er hat einen guten Plan mit uns. Heilung von falschen Sicherheiten gibt es nur bei Jesus. Und da setzt Glaube an. Achtung! Und hier, ich hoffe, ihr geht hier mit mir. Ich mache hier gerade so eine Runde. Es kann nämlich auch umgekehrt sein. Ich habe gerade gesagt, jetzt könnt man wieder raushören, aha, ihr seid mit nichts gekommen, habt alles aufgegeben und habt gesagt, mal gucken, was Gott jetzt tut. Und jetzt kommt der Segen, ja. Weil ihr ja Gott gedient habt und jetzt habt ihr ein Haus und dat und alles Mögliche. Es kann nämlich genauso gut umgekehrt sein, wie ich euch eben an diesem Beispiel gesagt habe. Es kann sein, und diese Beispiele gibt es zuhauf, du hast alles, folgst Jesus nach von ganzem Herzen, verlierst deinen Job, verlierst vielleicht eine gute Beziehung, verlierst Besitz und es ist halt eben nicht, weil du gesündigt hast, sondern weil Jesus dich lieb hat und dich was lehren will. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt zu dieser Lektion kommen, die Jesus uns auch in diesem Text, glaube ich, lehren will. Martin hat das in seiner Predigt, und ich habe gesagt, das ist die Anwendung, hat das in seiner Predigt vom Sturm gesagt, dass Jesus den Jüngern, ja, was waren die Jünger von Beruf? So, und mit was kommen Fischer gut zurecht? Mit Wasser, Element Wasser und Schiff und alles. Jesus, du kannst schlafen. Du bist Theologe, wir sind hier die Praktiker. Und Jesus legt sich schlafen. Er macht ernst und er schläft so tief, dass er nicht aufwacht. Und der Sturm wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, dass ihm das Element unter den Füßen weggeht. Es bricht alles weg. Martin hat das angesprochen. Das, was ihn am meisten Sicherheit gibt, da, wo sie sich am meisten auskennen, das nimmt Jesus ihnen weg. Das ist plötzlich weg, damit sie, das war dein Fazit, damit sie ihren Glauben nicht an sich haben, sondern an Gott. Ja? Und das ist diese Lektion darin, dass wir merken, Jesus führt uns manchmal Wege, die wir nicht einordnen können und wir suchen sofort nach der Lösung. Das ist ein Sturm, das hat es noch nie gegeben. Die Jünger haben gesündigt. Mit Sicherheit standen die Schriftgelehrten und Pharisäer und diese ganzen Schlauberger, die standen am Ufer und haben gesagt, ah Gott, danke, und jetzt kommt das Gericht Gottes. Es hat noch nie so einen Sturm gegeben. Ich habe anfangs das gesagt, auch das hatte Martin in der Predigt kurz angesprochen, ich fand das so eine Hammerlektion, weil das ist eine Lektion für alle, die hier sitzen. Die Lektion dieser nicht vorhandenen Räume, die ich eben angesprochen habe. Ja, Jesus hat ja gesagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel, die haben Nester und der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das passt gut. Im Moment haben wir keine eigenen Räume. Achtung, haben wir keine Räume? Natürlich haben wir Räume. Wir sitzen hier im Gottesdienst. Und abends haben wir auch Räume. Wir können wunderbar Gottesdienst feiern. Und in den Häusern haben wir Hauskreis und so weiter. Das mal nur nebenbei. Aber es ist schon ein bisschen ungewöhnliche Situation. Wir hatten sogar Räume gefunden und die wurden uns in der letzten Minute weggenommen. Und dann fragt man sich, haben wir was falsch gemacht? Und einige denken das vielleicht auch. Haben wir vielleicht gar nichts falsch gemacht? Könnte das, und das ist meine Mein Punkt auch hier, könnte das eine Praxislektion sein, genau wie das, was die Jünger erleben in ihrem Boot. Genau das, was Jesus hier den Jüngern sagt, Leute, es kommt nicht darauf an, und Leute, wenn ihr nicht alles auf eine Karte setzt und es wird Zeiten geben, da werdet ihr nichts haben, wo ihr euer Haupt hinlegt und so weiter, aber folgt mir nach. Und ich möchte euch befreien von diesen falschen Sicherheiten. Und zu Sicherheiten gehört mal eben Besitz. Es gibt Gemeinden, die kämpfen um Finanzen. Gott beschenkt uns hier. Es gibt Gemeinden, die müssen jedes Sonntag sagen, Leute, wir können den Lohn des Pastors nicht zahlen. Wir waren damals in der Bibelschule gewesen. Da gab es gar keine Löhne. Die lebten alle von Spenden. Aber wir konnten kein Öl kaufen für die Heizung. Also hat man dann angefangen mit einer Fasten- und Gebetswoche. Also man hat das gut geistlich verpackt, man hat eine Woche einfach nichts gekocht, weil man auch nichts hatte zum Beißen. Und hat gesagt, jetzt machen wir eine Win-Win-Situation. Es gibt eine Woche lang nichts zu essen, sparen wir Geld und wir beten. Und Gott kann segnen. Das gibt auch. Hatten wir damals gesündigt? Haben wir irgendwas falsch gehört? Nein, es war eine Lektion von Gott. Es war die härteste, die beste Zeit. Es war eine harte Zeit, aber die beste Zeit. Und Gott hat gesegnet. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit mit Gott zusammen? Und was ist das für eine Hammergeschichte hier? Jeder von uns hat ja solche Entbehrungen und Dinge, durch die er im Moment gerade durchgeht und fragt sich, warum. Aber hier ist ein solidarisches Projekt, wo wir alle, die hier sitzen, mit zu tun haben. Und wir können sagen, jawohl, mit dieser Lektion, die wollen wir gemeinsam durchmachen, gemeinsam erleben, um geheilt zu werden von falschen Sicherheiten, um auf Jesus zu vertrauen und ihn segnen zu lassen. Das mit den Räumen hatte übrigens Schule in der Bibel. Jesus, ja, der Sohn Gottes hier, sagt das ja ganz praktisch. Wenn du mal anfängst durch die ganze Bibel, durch Abraham, der war wie so, ja, mittellos, ja, der war nicht mittellos, er hatte viel Besitz gehabt, aber wie ein Zigeuner ist er praktisch durch die Lande getigert da, durch Kanaan, hatte kein eigenes Land gehabt. Oder das Volk Israel, 40 Jahre Wüste, okay, es hätte eigentlich nur ein Jahr sein müssen, aber selbst ein Jahr durch die Wüste. Oder Gott selbst hatte sich ein Zelt bauen lassen, die Stiftshütte. Und ich habe mal nachgerechnet, als Israel nach Kanaan einzog und sie hatten alle ihre Häuser gehabt, lebte Gott, also Gott lebte da ja nicht, aber das war so symbolisch gemeint, diese Stiftshütte existierte noch ca. 250 Jahre im Land. Und David hat es richtig gekribbelt und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir in Häusern leben und Gott hat nur dieses Zelt. Gott, ich will den Tempel bauen. Und Gott sagte, hey, geht's eigentlich noch? Ich brauche kein Haus, ich bin Gott. Salomo, der durfte dann diesen Tempel bauen. Also wollte er sagen, vertraut mir, ich bin eure Sicherheit. Ich bin der Yahweh. Deswegen finde ich das Monatslied so der Hammer. Jahwe, ich bin, diesen Namen hat er geoffenbart, Mose, als Mose in der Wüste diesen brennenden Dornbusch sah. Und er hatte nichts, er hat seine paar Ziegen und so weiter. Und er soll dann Israel rausführen, die Wüste und so weiter. Und Gott sagt, ich bin Jahwe, der war, der ist und der sein wird. Und wenn ihr mir vertraut in dieser Situation, wo ihr unterwegs seid, wo ihr gewisse Dinge nicht habt, die vielleicht andere haben, da werde ich euch segnen. Es gibt eine Gemeinde in Deutschland, die ist mittlerweile die größte Gemeinde in Deutschland, die hatte, glaube ich, so 8 bis 10 Jahre so ein Nomadendasein geführt in einer größeren Stadt in Deutschland. Die ist von jeden Sonntag hatten sie Gottesdienst an einem anderen Ort gehabt. Und ich hatte mich mal mit diesem Pastor dieser Gemeinde unterhalten, den manche auch von euch kennen. Und er hat gesagt, das waren total segensreiche Jahre gewesen. Gott hat uns in dieser Zeit gesegnet. Was nicht heißt, dass wir nicht für neue Räume beten. Versteht ihr? Betet. Weil ich glaube, auch Gott will uns hier im Gebet auch begegnen. Er will sagen, ich bin der Hörer des Gebets. Also gleichzeitig, dass wir sagen, ja, das ist die Ist-Situation und vielleicht morgen kommt der Anruf und wir bekommen da, was weiß ich, irgendeinen riesen Tempel geschenkt. Das mal dazu. Verstehst du Gottes Medizin? Das ist so anders wie unser Denken. Wir denken oft, guter Christ, noch mehr Sicherheiten, noch mehr Besitz, noch mehr Räume, noch mehr Geld, noch mehr Gesundheit. Und wenn das nicht ist, dann schlussfolgern wir, schlechter Christ. Wir haben damals mal ein Lied gesungen, haben wir glaube ich schon länger nicht mehr gesungen, von Matt Redman. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Du gibst und du nimmst. Du gibst und du nimmst. Aber mein Herz will trotzdem ausrufen, Gott, gelobt und gepriesen sei dein Name. Das ist so stark. Und das ist diese Lektion, die hier drin steckt. Es geht hier nicht um irgendwie freiwillige Armut oder so ein Ding. Es geht um Sicherheit, wie wir auf Gott bauen. In 2. Korinther 12 erzählt Paulus, was er alles mit Gott erlebt hat. Segen, Segen, Segen. Und komischerweise spricht er kurz darauf von Schwachheiten und irgendeiner schlimmen Sache, die ihn plagte. Und wegen dem vermutlich auch einige mit Fingern auf ihn zeigten. Also wie im richtigen Leben, ja. Und sein Fazit dann im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 steht, wisst ihr, und Jesus hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist die Formel. Das ist die Formel auch für uns. Und wollen wir das? Wollen wir so an Jesus kleben, dass wir das sagen können? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann habe ich nichts anderes und ich hänge mich einfach an Jesus. Was machen die Jünger? Sitzen da im Boot und sie schreien zu Jesus. Sie hätten noch nie zu Jesus geschrien, wenn sie alles im Griff gehabt hätten. Ja, schön, die Segeln gespannt, alles wunderbar. Jesus, komm, bleib du, du kannst ja gleich deine theologischen Vorträge halten. Das wäre wieder, ja, Theorie und Praxis. So leben wir doch häufig, dass wir sagen, okay, in der Gemeinde, da haben wir so mehr das Geistliche. Und dann gehen wir in die Real World, in das wahre Leben. Und Jesus möchte, dass wir geheilt werden von diesen Dingen, dass wir erkennen, wir sind ja nicht anders wie alle um uns rum. Wir brauchen doch Jesus gar nicht. Wir brauchen ihn doch gar nicht. Es läuft doch alles. Und das ist der springende Punkt. Einfach dann auch zu sagen, okay, Jesus, ich möchte mich von dir führen und leiten lassen. Vielleicht hier so ein paar praktische Tipps einfach mal so aus der Hüfte geschossen, die so mit meiner Erfahrung ein bisschen zusammenhängen. Vielleicht beginnst du morgens den Tag ganz bewusst, dass du ihn in Gottes Hand legst. Mit einer Gebetszeit. Und ich habe ja gesagt, ich mache in den letzten paar Monaten, baue ich so das Vaterunser in mein Gebetsleben ein, wo es heißt, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ja, das bringt mich so weg davon, von mein, ich, mich, meiner, mir, sondern ich sage, Gott, egal was du davor hast, mach es. Oder bei ungewöhnlichen Begebenheiten immer mal innehalten und ins Gebet gehen. Was willst du mir damit sagen? Ich bin oft, ich schimpfe dann wie ein Rohrspatz. Ja? Das ist so manchmal. Ja? Da passiert irgendwas. Aber einfach mal in sich gehen. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Oder bei Verlust zu Jesus sagen, okay, Jesus, was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Praxistest, ich bin bereit. Wie reagierst du zum Beispiel, wenn dir eine Vase runterfällt? Eine wunderschöne Vase. Okay, Männer, die würden sagen, und Vase. Endlich weg das Ding, brauchen wir nicht abzustauben. Aber ich meine, irgendwas, was dir ganz wertvoll ist, ja? Dein iPhone fällt auf den Boden und bekommt eine Spider-App oder so. Dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber was sagst du dazu? Wie gehst du damit um? Und die Reaktion, die lässt dich so ein bisschen erkennen, wie du drauf bist. Wie abhängig du bist von diesen Dingen. Oder wir haben diesen Punkt gar nicht so sehr angesprochen mit diesem Vater. Lass mich zuvor meinen Vater begraben. Achtest du sehr darauf, was Menschen um dich herum denken? Wer bestimmt dein Leben? Inwieweit ist die Herkunftsfamilie vielleicht dafür zuständig? Inwieweit ist das die Banane in deinem Leben? Ja, die lässt dich nicht entscheiden. Mir sagte tatsächlich mal einer im Blick auf Taufe, ich warte erst, bis mein Vater gestorben ist. Vorher kann ich mich nicht taufen lassen. Die absolute Anwendung von diesem Vers hier. Banane. Ja? Lass die Banane doch einfach los. Und mach das, was Gott dir zeigt. Auch das ist eine Art von falscher Sicherheit. Und darum geht es in diesem Text. Jesus will uns einfach befreien von dieser Banane. Ja? Jesus gibt uns so viele Bananen, die irgendwo da rumliegen. Jede Banane hat seine Zeit. Oder die ganze Geschichte mit dem Geld. Ja, für mich war der Zehnte, das Zehntergeben, war für mich dermaßen eine Befreiung, weil mein Ding ist immer, und ich muss immer schauen wegen Geld. Weil dieses Sparen ist mir so in die, ich bin kein Schwabe, aber da, wo ich herkomme, hat man das auch so ähnlich praktiziert. Das Sparen ist mir so in meine Gene reingelegt. Und das ist meine Banane. Und dann hat Gott mir gesagt, jetzt gib mal einen Zehnten. Und ich habe gesagt, ich habe aber keinen Zehnten, ich habe kein Geld. Besonders in den Jahren, wo halt nichts da war, wo ich mir gesagt habe, so ein Quatsch, Jesus. Ich lebe doch nur von Spenden. Und jetzt hast du mir das Geld gegeben, da gebe ich doch nicht wieder was zurück. Das ist doch alles von dir. Ja, danke dafür. Mein ganzes Leben gehört dir. Da muss ich ja nichts spenden. Und Jesus hat gesagt, mach's mal. Und das war für mich das Ding gewesen. Und dass ich gemerkt habe, wow, da ist Befreiung dahinter. Jesus sagt, Malachi 3, prüft mich, ob ich dich wirklich hängen lasse. Oder diese Nachfolge, reagiere auf Impulse, wenn irgendwelche Dinge da sind. Sag nicht einfach, nein, geht nicht. Das kann ich nicht machen. Und dann frag dich, was kommt jetzt als warum? Warum kannst du das nicht machen? Überprüf das. Und dann ein Vers, den wir uns überhaupt nicht angeschaut haben, und den mit dem Vers schließe ich jetzt hier. Das ist nämlich der Vers 18 hier in unserer Geschichte drin. Als aber Jesus die Volksmenge um sich herum sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Ruhe zulassen. Ganz, ganz wichtig. Wir sind so in einem Getriebe drin und wir sind auch so eingespannt in unserer Welt, in der wir drin leben. Es ist alles durchgetaktet, von A bis Z. Und zur Ruhe kommen, Jesus nimmt die Jünger einfach raus aus ihrem Setting, raus aus dem Trubel, komplett raus, dann machen sie diese Praxiserfahrung, ja. Aber grundsätzlich zu sehen, auch das ist wichtig, rauszugehen, sich das Ganze nochmal aus der Distanz anzuschauen und Jesus zu fragen, bin ich wirklich frei oder hänge ich irgendwo noch dran? Und das Jesus abzugeben. Und plötzlich werden vielleicht auch die großen Dinge klein. Und das ist mein Wunsch, dass wir das einfach auch jetzt ganz praktisch tun. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht können wir mal so jetzt 2 Minuten innehalten. Fahr mal jetzt innerlich an das jenseitige Ufer. Fahr jetzt mal los und es kommt kein Sturm, es bleibt ganz ruhig. Und leg das jetzt mal Jesus hin. Frag ihn. Vielleicht, ich glaube das auch wirklich, dass einige Dinge gesehen haben in ihrem eigenen Leben, die Bananen in ihrem Leben gesehen haben, die sie noch so festkrallen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, das jetzt einfach loszulassen. Ihr könnt schon mal spielen, vielleicht. Weil weißt du, warum ich das immer ganz gern mache mit dem Spiel im Hintergrund? Wir haben es ja eben von Emotionen gehabt bei dem Frauenthema. Emotionen sind wichtig. Nein, das deswegen nicht. Aber ich glaube, wenn wir Gott anbeten, sind wir das ja gewohnt, dass wir das oft tun in Liedern. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn im Hintergrund die Musik spielt, ich darf das wie so eine Anbetungszeit haben und genießen. Und das darfst du jetzt erleben. Und das ist auch Anbetung, indem du das, was Gott dir jetzt durch seinen Heiligen Geist zeigt, ihm jetzt einfach ablegst, hinlegst. Und vielleicht muss er dann gar keinen Sturm schicken, sondern du hast dieses Prinzip begriffen und du sagst Ja zu seinen Wegen. Und vielleicht bist du gerade in einer dermaßen schwierigen Lage drin und vielleicht braucht es hier nur an dieser Stelle ein Ja dazu. Weil dir die Sicherheit vielleicht unter den Füßen weggegangen ist. Du hast nichts, du bist im freien Fall. Und du sagst, Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Ich möchte dir vertrauen jetzt. Wieder ganz neu. Leg das ab.